Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
René Wadas kennt sich aus mit der Natur und mit den Pflanzen. Er macht Schulungen, er lädt Leute zu sich ein und er ist heute Vormittag als jemand, der als sogenannter, vielleicht auch als selbsternannter Pflanzenarzt auch medial stattfindet. Unser Gast, guten Morgen und herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wann haben Sie Ihren letzten mobilen Hausbesuch gemacht?
Der letzte war nicht so, letzte Woche.
Letzte Woche, wo waren Sie?
Letzte Woche war gar nicht weit, also von hier aus schon weit, das ist in Braunschweig gewesen.
In Braunschweig?
Ja.
Ein Privatmensch,
genau.
Der Probleme mit seinem Garten
genau.
hatte?
Genau, das ist ein Privatmensch gewesen und zwar, der sehr viele Oleanderbüsche gehabt. Also, ja, und diese Oleanderbüsche, die haben Krebs. Ja, Oleanderkrebs nennt man das. Also auch sowas gibt es auch. Das sind solche Verwucherungen an der großen Pflanze. Ja, und das ist oft wie so beim Menschen. Ja, da kann man nur wegschneiden. Mehr nicht. Mehr kann man da nicht machen.
Konnten Sie helfen?
Ja, also erstmal, wir haben den zurückgeschnitten und hoffen natürlich jetzt, dass es noch nicht so weit ist, dass er die irgendwann wegschmeißen muss.
Aber man weiß nicht, wie es ausgeht.
Genau. Manchmal ist das bei Pflanzen genauso. Ja.
Einer Ihrer ungewöhnlichen Hausbesuche oder einer, der so in das Muster fällt?
Nö, das ist ein Muster.
Kommt immer
ganz
wieder
ja,
in
ja.
davor.
Ja, also ungewöhnlich ist dann schon, wenn man dann eingeladen wird. Ich zu Olivia zum Beispiel. Olivia, das ist halt eine Olive gewesen, die hat einen richtigen Namen bekommen und die ist da in der Familie aufgenommen und wo Leute denn denken, die ist 3000 Jahre alt und ich muss dann sagen, nee, leider ist sie dann doch nur 700 Jahre alt, aber trotzdem ist das natürlich 700 Jahre ein stattliches Alter für eine Pflanze.
Das kann man so sicher bestimmen?
Ja, vom Umfang und so, man kann das schon sehen, so wie verknöchert und wie vom Umfang sie sind, da kann man das schon ganz gut erkennen, weil meistens sind es auch die Olivenbäume, die Leute loswerden wollen. Das heißt also, die dann ausgebuddelt werden und dann verkauft werden, das sind die Alten, die tragen halt nicht mehr so. Und die stand da in dem Garten. Und ja, und leider auch im Winter. Und das hat sie nicht ganz so vertragen.
Ist Frühjahr für Sie eine gute Jahreszeit, weil alles blüht und man viel Arbeit hat?
Also nicht nur das, Frühjahr ist für mich die schönste Jahreszeit. Also ich liebe das Frühjahr. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, das ganze Jahr ist Frühjahr.
Und wie ist es jetzt in diesem Frühjahr des Jahres 2019, wo es in den letzten Wochen im Gegensatz zum letzten Jahr mal richtig viel Wasser gegeben hat?
Also ich finde das in Ordnung. Also das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch einen großen Garten zu Hause und ich pflanze auch viel Gemüse an und freue mich natürlich auch, wenn mal ein Wasser von oben kommt, dass ich nicht immer den Brunnen aktivieren muss, weil irgendwann ist der Brunnen auch leer. Also ich freue mich auch über dieses Frühjahr.
Bedeutet Wasser und Regen tun der Natur in jedem Fall gut oder kann man das in dieser Eindeutigkeit nicht feststellen?
Nee, kann man nicht. Also es kommt natürlich immer auf die Menge drauf an. Es ist immer auf die Menge. Das ist halt immer so. Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut. Das ist wie beim Menschen, das ist mit allem so. Das heißt also, wenn die Pflanzen zu viel bekommen, ist es manchmal schädlicher, als wenn sie zu wenig bekommen.
Beispiel?
Also, weil Pflanzen ersaufen. Das heißt also, die Wurzeln fangen an zu faulen und wenn die Wurzel fault, dann ist sie tot.
Okay.
So, aber wenn die Pflanze vertrocknet, dann lässt sie die Blätter hängen und dann kann sie eine ganze Zeit schon überleben und wenn ich dann Wasser drauf gebe, dann erholt sie sich wieder. Nur andersrum, bei verfaulten Wurzeln ist das dann nicht so.
Bedeutet das eben auch im Umkehrschluss, dieser Dürresommer 2018 war schlussendlich gar nicht so schlimm?
Also in meinem Garten nicht und in vielen Gärten eben auch nicht. Das Problem ist, wir müssen unsere Pflanzen nur dran gewöhnen. Das heißt, unsere Pflanzen können eine ganze Menge ab, nur ja, vergessen wir das oft.
Wie sind Sie ganz persönlich der geworden, der Sie nun sind, als ihm klar wurde, Sie machen irgendwie was mit Pflanzen und mit Bäumen und mit der Natur?
Also das war in meiner Lehrzeit. Also das heißt, also ich habe ja meine Lehre angefangen, aber eine ganz andere Lehre gemacht.
Als
Klempner.
Okay.
Mein Vater hat immer gesagt, ich soll was Anständiges werden, ich soll Klempner werden. Aber zum Glück ist dieser Klempner pleite gegangen und er hat immer wenig zu tun gehabt und ich musste immer die Gartenarbeit machen. Das heißt, ich musste immer draußen Rasen mähen und alles was. Und da habe ich gemerkt, also das ist echt schön. Meine Lehrer haben das schon früher immer gewusst, dass ich irgendwas im Grün mache, aber da war dann der Ausschlaggebende und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich eine Lehre.
Das heißt, die Klempnerlehre haben Sie geschmissen?
Ja, habe ich geschmissen und dann habe ich gesagt, ich eine Lehre.
Gärtnerlehre?
Ja, genau.
Ganz normal.
In Wolfenbüttel, in der Gärtnerstadt Wolfenbüttel. Okay. Dort habe ich dann eine Gärtnerlehre gemacht und habe also das Gärtnern von der Pike auf gelernt.
Genau. Warum ist Wolfenbüttel eine Gärtnerstadt?
Oh ja, weil ganz groß, also ganz viele Gemüsegärtner damals, also ganz große Gärtnerstadt. Also heute noch, wenn man so sich die Bilder anguckt und so und so sich die Beete anguckt. Also auch Wolfenbüttel ist eine Reise wert.
Sie haben dann, glaube ich, auch erstmal eine eigene Gärtnerei gehabt und hätten bestimmte Möglichkeiten gehabt, beruflich das ein oder andere zu tun.
Genau.
Und sind dann in so eine Nische reingekommen, wo Sie sozusagen letztlich Ihre eigene Marke geworden sind.
Genau. Ich habe damals also gemerkt, dass im Thema Pflanzen Pflanzenschutz eigentlich na, viel gefehlt hat irgendwo. Und dann habe ich immer gedacht, so ich habe natürlich früher in meiner Lehre und in meiner Lehrzeit auch viel Chemie ausgebracht und habe mir nie Gedanken drum gemacht. Aber wenn man älter wird, dann macht man sich schon mal Gedanken, was man da so tut. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss auch anders gehen und habe dann eben angefangen, habe gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir ja andere Mittel anwenden. Und da kam ich auf die Idee, Pflanzen helfen Pflanzen. Ja. Das heißt, was haben die Pflanzen in ihrer Evolution, was haben die entwickelt, um sich gegen Schädlinge zu wehren? Was kann man da einsetzen? Was kann man dann sich zunutze machen?
Das heißt, das haben Sie auch selber ausprobiert in Ihrem eigenen Garten?
Genau, im eigenen Garten, und das wurde immer mehr und da braucht man halt ein paar Jahre. Das ist halt eben so, das sind schon gut 20 Jahre her.
Ihr erstes Erfolgserlebnis diesbezüglich war?
Reinfahren.
Wie reinfahren?
Ja, reinfahren. Das ist eine Pflanze, das ist eine Chrysanthemenart. Und wenn man aus diesem reinfahrenden Tee kocht und damit seine Kartoffeln zum Beispiel besprüht, dann nimmt der Kartoffelkäferreis aus. Also das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit. Das war so die erste, wo ich gedacht habe, das funktioniert. Und dann bin ich halt natürlich dran und habe immer geguckt, wie kann man das verbessern? Kann man noch was mischen? Vielleicht ein bisschen Öl dazu oder irgendwo. Und so ging das dann. Und dann vielleicht auch mal mischen, dass man sagt, okay, Ackerschachtelhalm kennt man. Und was kann man miteinander mischen? Wo ist die Wirksamkeit am besten?
Ihre letzte Erkenntnis, die Sie dann auch konkret umsetzen konnten?
Also die letzte Erkenntnis, die ich im Moment habe, ist zum Beispiel ein Bacillus subtilis. Das heißt, das geht ja immer weiter. Das ist ein Bacillus, der im Boden lebt und dafür sorgt, der dockt sich an die Wurzel und sorgt dafür, dass die Pflanze widerstandsfähiger wird. Und das macht sie zum Beispiel auch bei Hitze oder eben bei starker Feuchtigkeit.
Okay. Also Sie machen Beratungen und Schulungen wen in allererster Linie?
Also ich bin unterwegs, also natürlich in Gartencentern, in Baumärkten, die Verkäufer, die eben dann eben Pflanzenschutzmittel verkaufen, zeige den Alternativen auf, was man machen kann, zeige natürlich auf, was sie verkaufen in ihren Markt. Dann natürlich diese Landfrauenvereine, alles das, was alle, die Interesse haben am natürlichen Gärtnern, am biologischen Gärtnern, da versuche ich halt irgendwie zu helfen und mein Wissen weiterzugeben und natürlich auch neues Wissen aufzunehmen.
Und dieses Interesse ist auf einem gleichbleibend hohen Niveau?
Es wird immer besser.
Ja.
Also das hat sich natürlich absolut verändert. Also man merkt, dass die Leute wirklich, der Biogedanke wird immer stärker.
Wie intelligent sind Pflanzen und wie kommunizieren sie miteinander? Fangen wir mit Ihrem Garten an. 5000 Quadratmeter?
Ja, genau, korrekt. Gemüsegarten.
Dominiert von welchen Pflanzen?
Gemüse. Gemüse. Also alles, was so der Gemüsegarten, immer unterschiedlich. Dieses Jahr ist wohl so, wird wohl ein Kohljahr.
Okay, Kohl, Kartoffeln auch?
Ja, Kartoffeln natürlich. Also Weißkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Mohrrüben, Radies. Also alles, was man, also komplette Programme, also alles aus dem Garten. Und damit versorgen wir uns auch selber.
Kommunizieren Ihre Kartoffeln beispielsweise mit Ihrem Kohl?
So nicht unbedingt, das ist immer, aber die Kartoffeln untereinander werden sicherlich kommunizieren. Das heißt, der eine Kartoffel mit der anderen, die geben sicherlich Signale, wenn sie irgendwo mit angefeindet werden von irgendwelchen Kartoffelkäfern oder von irgendwelchen Pilzen. Also da denke ich mir schon, dass da was dran ist. Die Pflanzen kommunizieren mit mir. Das ist ganz, das machen sie.
Wie tun sie das?
Ja, indem sie mir zeigen, was sie brauchen. Und das kann jeder eigentlich feststellen. Also eine Pflanze macht nichts anderes, wenn sie die Blätter hängen lässt und sie gehen dran vorbei und die sagt ihnen, los, gieß mich.
Okay.
Ja, also das ist auch eine Art, ja, zu zeigen, weil das müssen sie ja machen, weil sie sind ja nun mal in ihrem Blumentopf oder als Zimmerpflanze gezwungen.
Was kann sie ihnen noch sagen?
Also,
außer gieß mich?
Sie kann zum Beispiel sagen, fütter mich, ja, ich habe Hunger.
Füttern heißt düngen.
Ja, genau. Also, dass sie Dünger braucht.
Wie äußert sie diesen Wunsch?
Indem sie ihre Farbe verändert. Also, das ist halt einfach so, sie wird ja heller oder, ja, und sie verliert Blätter. Also, das ist halt immer so, dass sie erstmal, das Erste, was sie macht, sie wird ihre alten Blätter fallen lassen. Das heißt, sie sagt sich, bevor ich hier verhungere, schmeiße ich erstmal die alten Blätter ab und behalte die jungen.
Wobei die Überlebensstrategien von Pflanzen, glaube ich, außerordentlich groß und hoch sind.
Ja, das können die, ja, das ist immer so. Das ist immer, das haben die ja mitbekommen. Also, ich sag mal, wenn ich einer Pflanze den Kopf abbeiße, dann wächst sie nach. Bei uns ist das nicht so, bei uns Menschen. Ja, so eine Pflanze, da kann ich einen Verjüngungsschnitt machen, das heißt, die wird einmal kräftig zurückgeschnitten, dann wird sie nochmal jung. Kann ich beim Menschen leider auch nicht machen, wird sich manch einer wünschen, aber das funktioniert nicht. Aber bei Pflanzen, ja. Die können dafür aber auch nicht weglaufen. Das heißt, die müssen dann Strategien entwickeln, weil sie eben nicht wie wir Menschen oder Tiere weglaufen können. Die bleiben halt, die sind gezwungen, dort zu bleiben, wo sie wachsen oder wo sie einmal aus ausgesät worden sind.
Ja, ist ja eigentlich ein Leben in kompletter Ohnmacht. Also irgendwas, was da aus dem Boden wächst, muss immer damit rechnen, dass irgendein Mensch vorbeikommt und
drauftrampelt. Genau, und da haben sie halt eben Mechanismen entwickelt, um das zu überleben. Und das kann so eine Pflanze. Ich meine, wenn man sich überlegt, so ein Rasen, der wird jeden Tag gemäht oder in Sportplätzen oder zu Hause jede Woche.
Auf der anderen Seite diese Kombination aus Zeit und Zähigkeit. Also wenn man sich guckt, wie sich Pflanzen den Weg durch den härtesten Beton bahnen.
Genau, das ist das, was uns fehlt, und das ist halt, Pflanzen haben Zeit und die nehmen die sich auch. Und ich sage mal, uns würde es auch viel, viel besser gehen, wenn wir uns diese Zeit auch nehmen. Ich sage immer, Pflanzen lassen sich nicht hetzen und ich mich auch nicht. Also das ist halt so, ja.
Der Pflanzen- und Gartenexperte René Wardas ist heute Vormittag unser Gast, mit dem neuen Buch inzwischen auch eingestiegen in die Spiegel-Bestsellerliste.
Genau, Platz 11 jetzt. Ja.
Auch nicht
Donnerstag,
schlecht.
Ja, kann man es dann sehen. Ja, ich freue mich da riesig drauf. Aber das ist für mich ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass viele, viele Leute gerne biologisch gärtnern und das ist wichtig.
Was unterscheidet das biologisch Gärtnern von dem anderen Gärtnern?
Ja, also biologisch Gärtnern heißt für mich eigentlich das Gärtnern ohne Chemie. Das heißt also versuchen, also wirklich jegliche Chemie aus dem Haus- und Kleingartenbereich fernzuhalten.
Das geht?
Das geht.
Ist aber mühsam?
Das geht. Man braucht ein bisschen mehr Zeit. Das ist einfach so. Wir müssen uns einfach diese Zeit nehmen. Also wir müssen unsere Pflanzen stärken. Und da kann man ja auch, da gibt es auch viele Sachen, die man kaufen kann, wenn man das möchte. Aber das macht man vorbeugend. Also ich lasse meine Pflanzen erst gar nicht krank werden. Und das ist halt das, was man macht.
Man braucht auch Platz, um das alles dann auf die Reihe zu kriegen?
Nee, also auch nicht so viel. Okay, ich brauche vielleicht, wenn ich mal eine Brennnesseljauche mache oder so, da brauche ich mal eine Tonne, die ich irgendwo stehen kann, da brauche ich ein bisschen Garten, da brauche ich eine Ecke, die ein bisschen abgelegen ist, damit es nicht so stinkt.
Das kriegen Sie aber auf einem 5-Quadratmeter Balkon in einer Großstadt nicht hin.
Nein, aber da kann man sowas dann auch in Handsprühflaschen oder so kaufen für den Balkon, und das reicht ja dann auch hin, wenn man so einen kleinen Balkon hat. Ja. Also auch da muss man nicht zur Chemiespritze langen, sondern da kann man auch wirklich gucken, was gibt es für Alternativen. Und wenn man im anständigen Gartencenter ist, die beraten einen da auch richtig und die wissen auch genau, was man braucht und was man nehmen kann, ohne dass man zu Chemie greift.
Muss man eigentlich immer und unter allen Umständen düngen?
Nicht unbedingt. Also es kommt immer darauf an, was ich habe. Zum Beispiel im Garten, im Boden, sind meistens genügend Nährstoffe. Aber auf dem Balkon zum Beispiel oder in den Kübelpflanzen oder aber auch in meinen Zimmerpflanzen, die haben meistens Hunger, weil ja, da vergisst man das. Da vergisst man einfach mal wirklich ein bisschen Dünger zu kaufen und meine Pflanzen zu ernähren, weil die sitzen im Topf oder im Kübel, können ja keine Nährstoffe suchen. Ja. Ja, geht ja nicht. Die sind dann eben darauf angewiesen, was wir ihnen geben.
Welchen biologischen Mix geben Sie denen?
Also das ist unterschiedlich. Also da muss ich auch ganz ehrlich, da gehe ich auch den leichteren Weg. Ich gehe jetzt ins Geschäft und kaufe mir, ich sag mal, einen Grünpflanzendünger oder irgendwas, was ich brauche für meine Zimmerpflanzen oder eben auch einen Tomatendünger oder so. Das mache ich dann auch schon. Also das ist dann, da kann man auch den leichteren Weg gehen.
Kann man überdüngen?
Mit mineralischem Dünger ja, darum will ich da eigentlich auch abraten. Aber ich sag mal, wenn ich so einen Biodünger habe, da muss ich schon ganz schön viel draufkippen, damit ich meine Pflanzen damit überdünge. Und wenn ich das im Raum oder in der Wohnung mache, dann rieche ich das schon, dass ich überdüngt habe. Also das ist eher, also ich kann da eher nicht mit überdüngen.
Wie ist es mit dem Schneiden und Zurückschneiden immer und jederzeit im Frühjahr?
Nee, nicht unbedingt. Also es ist, ich sage auch mal so, das ist immer, wenn die Pflanze im Wachstum ist, kann sie natürlich ihre Wunden, die sie hat, viel besser verheilen, als wenn sie irgendwie in der Winterruhe ist. Und darum ist es halt so, man hört es im Obstbaumschnitt, da gibt es zum Beispiel den Sommerschnitt, da kann man die Obstbäume auch im Sommer schneiden. Also auch so, wenn ich zum Beispiel meine Hecke schneide oder so, das mache ich auch im Sommer, das mache ich vielleicht auch zweimal im Jahr. Also absolut überhaupt kein Problem. Pflanzen können damit ganz gut umgehen.
René Wardas, der Mann mit der mobilen Pflanzenapotheke, ist heute Vormittag unser Gast. Was ist eigentlich in dieser Apotheke drin?
Also, mir gerade ein. Alles, was ich so brauche. So zum Beispiel, um mal den pH-Wert des Bodens zu messen, um zu messen, wie viel Dünger oder wie viel Nährstoffe sind in der Erde. Dann habe ich das ein oder andere Pulverchen, um schnell nochmal irgendwie einen Sud anzusetzen, um die Pflanze zu behandeln. Also sowas alles. Auch eine Lupe. Alles so, was man braucht halt,
Okay.
um die Pflanze dann wieder in Schwung zu bringen.
Die Lupe brauchen Sie möglicherweise auch deshalb, weil es keine Insekten mehr gibt.
Ja, also das ist halt, man sieht es halt, also wenn man natürlich jetzt den Gärtner fragt, dann sagt er, aber wie Insekten, also wir haben hier Millionen von Blattläusen. Natürlich, es gibt, ich sag mal, die Artenvielfalt wird weniger, das sieht man. Also das kann man also als Gärtner auch feststellen.
Was ist verschwunden?
Ja, viele Käfer, also es gibt eine Menge Käferarten, die man halt nicht mehr so Laufkäfer, die man früher, die einem über den Weg gelaufen sind. Man sieht, also ich finde zum Beispiel auch Wespen, gibt Jahre, da gibt es ganz wenig Wespen. Es gibt dann Jahre, da gibt es wieder mehr Wespen. Wenn ich so durch die Gegend gehe und gucke, dann merke ich das schon. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ja. Das heißt, und ich glaube, das ist noch ein Unterschied, ob ich auf dem Land groß werde oder in der Stadt. Man glaubt es ja immer nicht. Ja, man glaubt es ja immer nicht, aber auf dem Land sind doch weniger Insekten. Wir haben immer so eine Schwemme. Das heißt also, wir haben zum Beispiel den Glanzkäfer, das ist der Rapsglanzkäfer. Wenn die Rapsblüte da ist, dann gibt es den zu Millionen. Weil was fehlt bei uns? Bei uns fehlt die Artenvielfalt. Das heißt also, wir haben immer schwungweise von irgendwelchen Insekten, die sich auf eine Sache spezialisiert haben. Aber wir brauchen halt eben diese Artenvielfalt, auch auf dem Land.
Das ist dann der Preis der Monokultur,
genau,
und der Überdüngung?
Alles, genau. Monokultur, Überdüngung. Ich würde noch nicht mal sagen, Monokultur ist das Schlimmste, weil wir brauchen halt eben die Futterpflanzen, damit sich Insekten vermehren können. Und viele Insekten haben sich eben spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen. Mhm. Und wenn diese Pflanzen weg sind, sind sie auch nicht mehr da. Wie zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel ein Lilienhähnchen zum Beispiel.
Das was für ein Ding?
Ein Lilienhähnchen, ja. Das ist ein kleiner roter Käfer, der frisst nur die Liliengewächse. Nur woanders ist er gar nicht. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt meinen ganzen Garten voller Lilien packe, ja, dann kann ich mich natürlich ärgern. Dann habe ich Millionen von Lilienhähnchen. Aber habe ich viele verschiedene Pflanzen, dann ist der Lilienhähnchen, das Lilienhähnchen nur, ja, in geringen Zahlen da. Und damit kann man leben und das ist auch in Ordnung.
Um nochmal auf die Wespen zu kommen, was ist eigentlich so schlecht daran, dass es weniger Wespen gibt als früher?
Nee, das ist nicht. Eine Wespe hat hier ganz wichtig auch im Ökosystem was zu suchen, weil die Wespen sorgen eben auch dafür, dass die Schädlinge reduziert werden. Das sind ja Fleischfresser, ja, und die passen da schon ein bisschen auf. Die nerven uns. Ich sage genauso, wie ich da immer gefragt habe, so eine blöde Zecke, was hat denn eine Zecke hier, was hat die denn zu suchen hier? Die können doch verschwinden, ja, die übertragen nur irgendwelche Krankheiten. Aber eigentlich sind es viel zu wenig, also ganz wenig Zecken, die nur die Krankheiten übertragen. Aber alles hat einen Sinn, alles gehört hierher.
Und alles hängt miteinander zusammen?
Wenn irgendwas fehlt, dann sieht man jetzt schon, fehlt die Artenvielfalt, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen.
Wobei die Natur so intelligent ist oder so widerstandsfähig, das in jedem Fall auch ausgleichen zu können?
Ja, macht sie ja. Sie versucht es ja auszugleichen, aber wir kämpfen immer dagegen. Das heißt, die Natur versucht auszugleichen und wir hauen nochmal oben drauf. Und das sollten wir halt eben verhindern. Wir sollten eben versuchen, in unseren Gärten, also wirklich die Artenvielfalt, also auch auf dem Balkon, auch da geht es, ja, also wirklich mal ein paar Gewürzpflanzen ausbringen oder so, die blühen schön und da kann dann die Wildbiene Futter finden,
okay,
und auch andere Insekten.
Bevor wir auf die insektenfreundlichen Pflanzen kommen, ein paar Fragen und wenn es geht auch Antworten zu den Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Arbeiten Sie auch nach dem Mondkalender? Erste Frage.
Also einige Sachen ja, aber nicht intensiv. Also das heißt bei der Ernte, meine Frau ist da besser drauf. Also okay, da muss ich ja sagen, da wäre meine Frau dann auch der bessere Ansprechpartner.
Anmerkung eines Hörers zur Trockenheit 2018. Der Hörer würde im Wald arbeiten und hätte festgestellt, die Bäume hätten massiv gelitten und dem Borkenkäfer auf der anderen Seite würde es deshalb sehr gut gehen.
Ja, natürlich. Das ist halt immer das große Problem. Also die Pflanzen leiden natürlich schon unter die Trockenheit. Also das heißt, wenn sie nicht mehr ans Wasser rankommen, das heißt, wenn sie nicht mehr ans Grundwasser rankommen. Und das große Problem, glaube ich, aber in unseren Wäldern ist halt auch, dass wir da nicht die Artenvielfalt haben. Das heißt also, wenn wir jetzt so sehen, diese Kiefern, diese Monokulturen, die leiden unter der Hitze. Aber wenn man dann wieder sieht, die Mischwälder, die leiden dann weniger darunter. Also das ist halt immer, aber das ist immer dieses Menschengemachte.
Okay.
Also das ist auch, wenn man überlegt, so und dann gibt's in dieser Hitze irgendwelche, ich sag mal so, Kiefernspanner, die dann von oben kommen und die Kiefern abfressen. Das ist auch von der Natur gemacht. Warum? Weil die Natur ganz einfach möchte, die möchte keine Monokultur, sie schafft Licht, ja, und dann Licht für andere Pflanzen. Sie
sagt, Licht plus Vielfalt.
Genau, Licht plus Vielfalt, genau.
Nächste Frage, was halten Sie von Rasenrobotern?
Also, fragen Sie mich jetzt als Gärtner oder als Rasen?
Als als rasenaffiner Gärtner.
Okay, also wenn ich jetzt Rasen wäre und würde als Rasen antworten, würde ich sagen, ja, ich finde das gut, aha, weil der Rasenroboter dem Rasen weniger Stress macht. Das heißt, durch das regelmäßige Mähen ist das okay. Wenn ich natürlich die Natur fragen würde, so oder so, ist das natürlich nicht so toll, weil ich natürlich, der Rasenroboter ist natürlich unentwegs unterwegs, aha, und mäht immer alles kurz. Da hat natürlich eine Blühpflanze oder ein Unkraut keine Chance. Also das ist halt immer. Aber ich bin auch der Meinung, jeder sollte in seinem Garten tun und lassen dürfen, was er möchte. Ja. Und ich bin froh, wenn überhaupt Rasen da ist. Und wenn sie einen Rasenroboter haben, bevor sie sagen, okay, wenn ich das nicht darf, dann nehme ich den Schotter. Und da bin ich dann lieber doch für den Rasenroboter und den grünen und schicken Rasen.
Eine Frage haben wir noch. Was halten Sie von diesen Steinmauern?
Eigentlich nichts. Das Problem ist halt, das ist mir zu tot. Das heißt also, wenn man das macht, dann könnte man die auch schön bepflanzen. Es gibt so Sedumgewächse oder so. Man kann da richtig schöne bunte Mauern draus machen, wenn man sich die Arbeit, man muss sich einfach nur ein bisschen die Arbeit machen und die Zeit nehmen. Dann finde ich das wieder schön. Aber die reinen kahlen Mauern, das sind Hitzebänke. Also die heizen sich auf im Sommer und sind eigentlich in Massen überhaupt nicht gut.
Sehen sie schön aus?
Nee.
Nicht.
Nee, also wenn sie bepflanzt wären, also ich habe das schon gesehen, bepflanzt mit Sedumarten, ja, dann ist das, sieht das gut aus, dann sind die überwuchert und blühen auch im Sommer und sind also wirklich eine Insektenweide, dann ist das okay, aber die reinen Steine, nee, gibt Schöneres.
Und siehe, Kunstrasen, das Original ist immer schöner als das
Original. Also ja, auf alle Fälle, nee, Kunstrasen geht gar nicht.
Wir wollten über das Insektensterben sprechen, beziehungsweise über Pflanzen, die als besonders insektenfreundlich gelten. Also fangen wir an mit Himbeeren und Johannisbeeren und Kirschen?
Ja, also auf alle Fälle. Also alles, was, ich würde mal so sagen, also man muss immer ein bisschen auf die Blüte achten. Also grundsätzlich gibt es gefüllte Blüten, das heißt, das ist gut für unser Auge. Und dann gibt es die ungefüllten und die sind gut für die Insekten. Also da muss man halt gucken. Also ungefüllt, damit die Insekten auch drankommen und an den Pollen, an den Nektar drankommen, das ist ganz wichtig.
Was ist mit den Butterblumen?
Auch, ganz die Butterblume geht auch. Das sind unsere heimischen Wildkräuter, die auch dazu gehören. Also ein Beispiel, was man wirklich machen kann, sind viele unserer Kräuter, die wir anbauen, auf dem Balkon oder irgendwie, Thymian, Basilikum, also auch sowas, wenn die blühen, dann ist das richtig gutes Futter für die Insekten. Also da kann man dann wirklich, kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, also erstmal für den eigenen Tisch und für den Tisch der Insekten.
Dann habe ich auf Ihrer Liste einen Namen entdeckt, den ich bislang zugegebenermaßen nicht kannte, die fette Henne.
Genau, die fette Henne, das ist ein Sedumgewächs. Das ist zum Beispiel auch eine Staude, die man in den Südbalkon setzen kann. Das heißt, das ist eine Staude, wenn man einen Südbalkon hat, wo man viel gießen muss oder so, wenn man da keine Lust zu hat, dann holt man sich fette Henne. Das ist ein Dickblattgewächs, kommt in den Balkonkasten und kann volle Sonne ab und wenig Wasser.
Ja, und da muss man natürlich auch immer gucken, je nachdem, was man anpflanzen möchte, ist da die Sonne von morgens bis abends da, sprich
genau.
Südseite,
genau.
Oder ist es auf der anderen Seite?
Genau, und die fette Henne ist eben für diese Südseite und wenn die blüht, ist die voller Wildbienen, Bienen und alles, was so fliegt.
Ja, was ist mit der Kapuzinerkresse?
Also Kapuzinerkresse ist eine ganz tolle Sache eigentlich. Die Kapuzinerkresse nehme ich persönlich eigentlich als, damit locke ich Insekten, aber damit locke ich eigentlich Blattläuse. Die Blattläuse locke ich von meinem Apfelbaum. Das heißt, diese Kapuzinerkresse, die pflanze ich unter dem Apfelbaum und dann locke ich nämlich die Blattläuse von oben runter vom Blattlaus, weil die so attraktiv und so lecker sind. Also auch
das funktioniert,
das
auch
funktioniert
gut.
Richtig gut, genau. Ja. Genau, und das ist halt, die ist nicht nur für uns Menschen lecker.
So Lavendel?
Auch Lavendel natürlich ist unheimlich
geruchsintensiv.
Geruchsintensiv und eine absolute nektarspendende Pflanze. Also auch da sieht man ja, wie die Insekten sich dran tummeln. Und natürlich auch gut für den Balkon. Also ist ja auch mal wichtig, dass man auch ein paar Sachen hat, die man auf den Balkon setzt. Also im Kübel, Lavendel im Kübel, wunderbar. Weil das gehört zu den mediterranen Pflanzen. Wenig Wasser, wenig Dünger, bestes Aroma.
Was ist mit Löwenzahn?
Ja, Löwenzahn, schön, ja, ist ja die Pusteblume, das ist halt auch okay, gehört in den Garten und für die einen ein Graus, wenn zu viel Löwenzahn wird. Löwenzahn ist halt ein Zeichen für sehr fetten Boden, das heißt, Löwenzahn zeigt mir an, ich habe sehr viel Stickstoff im Boden oder darum sagt man Kuhblume. Ja, früher, wenn die Kühe viel auf die Weide gemacht haben, dann sind eben sehr viel Nährstoff und dann findet man eben sehr viel von diesen Löwenzahnpflanzen, aber auch für die Insekten gut.
Wir haben einen Hörer, den wir noch reinnehmen können mit seiner Mailfrage. Zwei Beete liegen voll im Schatten. Ergebnis, außer Unkraut wächst dort nichts mehr. Was kann er tun?
Also ganz wichtig, es gibt eine Menge Schattenpflanzen, also zum Beispiel Farne. Es gibt ganz tolle Farne, die auch schön aussehen, die auch bunt sind, die man da reinsetzen kann. Es gibt Geraniumstauden zum Beispiel, die auch eben schattenliebend sind, die oder Frauenmantel. Also einfach mal ein paar schattenliebende Stauden suchen, da reinpflanzen.
Also da kann man schon was tun.
Da kann man schon was tun, ja. Das ist, sonst würde das Unkraut auch nicht wachsen.
Wir wollten über Wühlmäuse reden. Also wir fangen mit Ihrem Garten an.
Ja.
5000 Quadratmeter, ja. Wie viele? 100
und
Wühlmäuse?
Auch Wühlmäuse. Also wir hatten mal in den Jahr, da hatten wir ganz, ganz viele Wühlmäuse. Aber was ist passiert? Wir haben uns dann gewundert und dann kam auf einmal der Mauswiesel. Das heißt, der Mauswiesel huckte durch unseren Garten und ist in die Gänge gegangen und hat sich die Wühlmäuse geholt. Also auch da hat die Natur eigentlich ein Mittelchen.
Ja. Das heißt, Sie haben selber gar nichts
also gemacht. Was ich mache, ich versuche sie auszuräuchern. Also das heißt durch Gestank. Das heißt, und da habe ich eine gute Erfahrung mitgemacht. Also es gibt so
dann
eine
kommen
Maus.
Die raus und gehen wohin?
Die hauen ab. Die bringe ich zum Nachbarn. Also die machen sich aus dem Staube, wenn es denen zu doll stinkt, weil die haben einen feinen Geruchssinn und wenn man dort eben mit Sachen arbeitet, die stinken, also wenn es aus Schnaps ist oder Buttersäure oder irgendwas, was man hat, kann man das in die Gänge tun und dann hauen die ab und gehen zum Nachbarn.
Die sind jetzt zur Freude des Nachbarn bei dem.
Genau, genau. Und aber man muss halt immer dranbleiben. Also das Problem ist, dass die auch irgendwann wiederkommen, weil wir haben das tolle Gemüse und das wissen die. Aber wir geben auch ein bisschen was ab. 20% von meiner Ernte kriegt die Natur und da ist auch die Wühlmaus dabei.
Wohnt die ein oder andere Wühlmaus auch zwischenzeitlich mal bei Ihnen im Haus?
Nee, Wühlmäuse nicht. Das machen nur Hausmäuse. Also das machen wirklich nur kleine Mäuse. Die Wühlmaus eher nicht. Also da, die will auch gar nicht
die in Hausmaus? Die Wohnung.
Ja, das kann schon mal wissen. Wir haben ein altes Fachwerkhaus, da kann die schon mal. Wir haben auch zwei Katzen irgendwie, sind die manchmal, glaube ich, ein bisschen fangfaul. Aber das nimmt nicht überhand. Also ich sehe schon mal im Winter mal eine, aber ja, wir versuchen die dann zu fangen, aber wenn wir sie nicht kriegen, ja, die haut schon irgendwann wieder ab.
Das Klima erwärmt sich, ganz offenkundig, wenn die Zahlen denn stimmen. Was bedeutet das für die Natur, dass wir irgendwann mal sehr viele Palmen und Olivenbäume in Deutschland haben?
Na, das muss nicht unbedingt sein, da glaube ich halt nicht unbedingt dran. Also wir werden, ich sage mal, eine turbulente Zeit bekommen, wo unsere Pflanzen sich dran gewöhnen müssen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es halt, unsere Pflanzen so zu unterstützen, dass sie durch diese Zeit kommen. Das heißt also mit Mikroorganismen, mit Pflanzenstärkung, mit einer Art Artenvielfalt, das heißt also keine Monokultur. Also da kann man schon was machen. Wir können es unterstützen und den Rest macht eh die Natur. Da können wir eh nicht viel machen.
Das kriegt man hin, wenn das mit der Wärme so zunimmt
und
mit der Dürre auch so
zunimmt. Also wir müssen dafür sorgen, dass unsere Pflanzen zum Beispiel mehr Wurzeln bilden. Das ist das andere. Und umso mehr Wurzeln sie bilden, umso mehr Wasser können sie aufnehmen, umso tiefer können sie gehen, umso widerstandsfähiger sind sie. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Das heißt, wir dürfen unsere Pflanzen nicht zu viel füttern. Das heißt also, das ist wie bei uns. Wenn ich jeden Tag mein Essen nach Hause kriege, dann brauche ich nicht los und was kaufen. Das heißt, ich werde träge und fett. So, und so kann man sich das bei den Wurzeln auch vorstellen. Die Wurzeln müssen suchen, sie müssen sich bilden, sie müssen nach den Nährstoffen suchen. Und dann wird das auch was.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.